Sie ist eine echte Persönlichkeit, hat der ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Diekmann einmal von ihr gesagt. Die Rede ist von Sabia Schwarzer. Die Kommunikationschefin von Merck besticht durch ihre Authentizität und Offenheit. Umso mehr freuen wir uns, dass Sabia heute Gast in unserem Podcast ist. Mit ihr sprechen wir unter anderem über ihre verschiedenen Stationen auf drei Kontinenten, ihr ganz persönliches New Normal und darüber, welche Rolle Kommunikation, aber auch die Führung bei Veränderungsprozessen spielt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sabia.
Guten Morgen.
Und ein weiteres guten Morgen an meine Kollegin und Co-Hostin Beatrice Tarr. Hallo Bea.
Hallo Janina, hallo Sabia und schön, dass auch ich heute dabei sein darf.
Liebe Sabia, du hast amerikanische Literatur studiert und dann 1995 als Journalistin bei der Deutschen Welle begonnen, bevor du ein Jahr später zur Allianz und dort direkt in die Kommunikation gewechselt bist. Erst als Head of Marketing und Communications in der Region Asien-Pazifik, dann ab 2001 als Vice President und Head of Communications für Nordamerika und ab 2015 bis zum vergangenen Sommer als Global Head of Communications and Corporate Responsibility. Seit Januar bist du nun für Merck tätig, als Leiterin der neu geschaffenen Funktion Group Communications, Brand and Corporate Affairs. Wie kamst du nach deiner ersten beruflichen Station als Journalistin in die Kommunikation und warum bist du ihr so lange bis heute treu geblieben?
Also wie ich in der Kommunikation gelandet bin, ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Ich war bei der Deutschen Welle, weil ich auf mehrere Sprachen spreche und es war natürlich super, bei einem Sender zu sein, wo man international tätig sein konnte. Und ich hatte ein Stipendium bekommen von den internationalen Journalistenprogrammen, um nach Hongkong zu gehen. Und zu Beginn dieses Stipendiums gab es ein Abendessen in Berlin mit den Sponsoren. Und da war die Allianz dabei und ich saß da neben dem damaligen Kommunikationschef der Allianz, Emilio Galli-Zugaro, und das war so mein ganz, ganz erster Kontakt zur Allianz. Da haben wir ein bisschen gesprochen, aber uns wurde auch gesagt, dass wir vor Ort die Unternehmen aufsuchen sollten, die Sponsoren sind und denen ein bisschen erzählen, was wir dort tun und warum wir dort sind. Und so bin ich damals zur Allianz in Hongkong gegangen, zu dem Asset Management Chef und habe ihm erzählt, was ich tue. Und so kam der Kontakt eigentlich zur Allianz. Und als dann 1996 die Allianz ihr Headquarter in Singapur aufbaute und die Stelle Marketing und Kommunikation besetzt werden sollte, da erinnerte man sich in Hongkong an mich. Und da war ich in Bonn, das war damals noch Hauptstadt, und bin wieder für die Deutsche Welle und bin dann gefragt worden, ob ich denn Lust hätte, nach Singapur zu gehen. Also so mal ganz knapp erzählt, wie ich dahin kam. Es war eher Zufall. Und ich wollte gerne in die Region wieder zurück, weil ich die so spannend fand, aber nicht nach Singapur, sondern tatsächlich nach Hongkong. Weil Hongkong ging wieder zurück an China, war ja eine britische Kolonie. Und es war wirklich eine spannende Zeit damals, wie sich auch die Dinge verändern würden, war eine große Frage. Aber es war kein Sender, der mich da als Korrespondent hinschicken wollte. Als Freelance ja, aber nicht wirklich als Korrespondent fest. Und so ergab sich die Möglichkeit, mit der Allianz wieder in die Region zurückzugehen. Aber das war mein Incentive. Also ich habe nie für Versicherungen oder die Finanzbranche gearbeitet. Ich war auch nicht wirklich tief in den Versicherungsthemen drin. Das war für mich ganz neu.
Also war es sozusagen für dich auch ja gar nicht gesteuert, direkt vom Journalismus in die Kommunikation zu gehen, sondern es war, wie du schon sagst, der Zufall, die Umstände und du hast dir dann in dem Moment gedacht, okay, das passt sowohl von der Region, aber du kannst dir auch die Kommunikation vorstellen und dann hast du es einfach gemacht.
Also ich habe es einfach gemacht, allerdings konnte ich mir nichts vorstellen. Die ersten 3 Monate habe ich da gesessen und gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich kam ja komplett aus dem Journalismus und war 26 Jahre alt und habe alle Fragen gestellt, die man stellen kann, weil ich sehr neugierig bin und war. Und dann auch gemerkt, dass man im Unternehmen schnell an Grenzen kommt, was man fragen darf und nicht. Es gibt ungeschriebene Gesetze sozusagen und es war schon eine harte Zeit, das zu navigieren, fern von allem Bekannten in einer fremden Stadt mit neuen Kollegen, die toll waren und die mir auch sehr geholfen haben. Aber ich hatte keine Ahnung. Null. Ich wusste noch nicht mal, was eine Police ist, als ich bei der Allianz angefangen habe. Aber ich habe mich getraut zu fragen und ich habe mich so quasi durchgefragt. Aber es war ganz schön schwer.
Kann ich mir vorstellen. Und ich finde es ja auch total spannend, wenn man jetzt irgendwie überlegt, bist ja in Pakistan, wie du gerade erzählt hast, geboren.
Geboren in Deutschland,
Ich bin dort groß geworden. Genau, in Deutschland geboren, in Pakistan groß geworden, dann in Hongkong gewesen. Später warst du ja dann auch wo eigentlich genau? In den USA für die Allianz?
In Washington.
In Washington. Washington. Mhm. Ja, und jetzt dann auch viele Jahre schon inzwischen in München, also in Deutschland. Das heißt, du hast auf ja drei Kontinenten gelebt und gearbeitet. Und ich glaube, beides, also Leben, aber eben dort auch Arbeiten gerade, über so eine lange Zeit prägt und vor allem gibt die Chance oder die Möglichkeit, wirklich die verschiedenen Länder und die Menschen dort und die jeweiligen Mentalitäten und Kulturen auch kennenzulernen. Vielleicht auch sich das eine oder andere dann selber ja zu verinnerlichen oder anzunehmen. Ganz spannend. Was sind denn für dich so die Unterschiede? Das finde ich ja immer spannend, das zu erfragen. Die Unterschiede, es gibt ja auch sicher die ein oder anderen Gemeinsamkeiten, aber die Unterschiede, die dir so am meisten am schnellsten einfallen würden. Also vielleicht im Privaten, aber auch natürlich bei der beruflichen Zusammenarbeit.
Also ich erinnere mich an einen Satz eigentlich immer wieder, den ich in Singapur gehört habe. Die Allianz war in Joint Venture Verhandlungen mit einer anderen Firma, die auf den Philippinen war, und der CFO oder die CFO dieser Company saß neben mir beim Dinner und drehte sich zu mir um und sagte: "Sabia, in Asia we are friends first and then we do business." Und dieser Satz ist mir so hängen geblieben, weil ich gedacht habe, ja, schau mal, kann man das eigentlich so trennen? Man muss sich ja vertrauen als Geschäftspartner. Und ich glaube, wenn ich zurückblicke, ist dieser Aspekt befreundet sein oder ein Vertrauensverhältnis haben und auch eine Community, eine starke zu haben in Asien, in der Geschäftswelt, dass man es nicht so stark trennt, das Private, also die Vernetzungen und das Geschäftliche, das ist, glaube ich, mir sehr stark hängen geblieben. Was ich auch interessant finde, ist, dass es entsprechend auch in Asien bei jedem Meeting spielt das Essen eine große Rolle. Also ob es ein Meeting morgens ist, zumindest war es damals, so ist jetzt auch schon eine Weile, ob es jetzt morgens ist, mittags ist oder abends oder wie auch immer, es wird immer auch dafür gesorgt, dass es etwas zu essen gibt. Und das ist so dieses "We are friends first and then business." Wir müssen uns erstmal beschnuppern, wie wir uns als Menschen begegnen. Das ist mir so aus Asien hängen geblieben, ganz schnell. Es gibt sicher viele Dinge, die man sagen könnte. Was mich in Amerika begeistert hat, war dieses Can-Do-Attitude. In Amerika verbringt man nicht so viel Zeit auf lange und schwierige Konzepte und man tüftelt nicht alles bis zum Letzten aus, sondern da ist eine große Idee und da geht es darum, Begeisterung für diese Idee zu schaffen und dann geht man los. Und auf dem Weg muss man dann entsprechend, wenn es nicht so ganz klappt, Veränderungen vornehmen, also Adjustments machen, aber man geht schon mal los. Und das hat mir gut gefallen. Da hat man schnell Dinge geschafft bekommen, weil man hat eine Idee, man diskutiert, klar, aber es dauert nicht ewig, bis man es zu Papier bringt, dann geht man los und dann ist es auch nicht so schwer, ja, sich anzupassen, wenn die Dinge eben nicht ganz so funktionieren. Und das fand ich an Amerika immer so gut. Nichts schien ein Riesenberg zu sein dort. Also es schien alles machbar. Das schwebt schon in der Luft, dieser Spirit of "Yes, we can", wie Obama in seiner berühmten Rede gesagt hat. Und das finde ich gut. Es ist eigentlich so ein Land, was Mut macht. Und dann in Deutschland, muss ich sagen, und das meine ich überhaupt nicht negativ, das Wort ist ja vielleicht auch ein bisschen negativ besetzt, ist diese Stetigkeit, dieses an einer Sache auch langfristig arbeiten und sich da reinbohren und Dinge durchdringen, diese Gründlichkeit, die Verbindlichkeit, das ist natürlich das, was ich mit Deutschland verbinde. Und das hat durchaus Positives in einer Welt, die so hektisch schnell unterwegs ist, wenn es in der Kultur eben Menschen gibt oder auch im Unternehmen, die sich eine Sache vornehmen oder vielleicht auch drei, die durchdringen, durchdenken und dann stetig dort unterwegs sind. Also ich mal so ganz grob umrissen, würde ich sagen, sind das die drei Dinge, die mir so als erstes in den Sinn kommen, wenn ich an diese Länder denke.
Kannst du ja auch dann das Beste aus diesen drei Welten, die du gerade jetzt beschrieben hast, oder für dich hängen geblieben, eigentlich selbst auch dann leben, ne? Oder hast du vielleicht auch dann mit in deine Art, wie du Dinge angehst und
absolut.
Mit reingebracht.
Ja, und ich glaube, die Balance zwischen diesen dreien ist wichtig, ne? Wenn man in der Stetigkeit und Langfristigkeit hängen bleibt, ist es nichts. Wenn man es übertreibt mit dem Losgehen und zu schnell losgeht oder zu schnell Dinge verändert, das ist dann auch nichts. Und ähnlich, wenn es nur auf Beziehungen abzielt, wenn man eben nur Friends ist, dann muss natürlich auch die Professionalität und eine gewisse Distanz auch mit rein. Also ich glaube, das ist eine gute Balance. Also ich habe sicher viel gelernt und viele Freundschaften und habe immer wieder auch Sätze, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an die Länder denke, die ich gehört habe, die mich auch geprägt haben.
Bevor wir gleich stärker in das Thema Kommunikation einsteigen, habe ich noch eine ganz andere Frage an dich, die vielleicht auch sehr gut zu dieser Can-Do-Mentalität passt, die du gerade erwähnt hast, weil ich mir vorstellen kann, dass du einfach durch deinen internationalen Background da ganz gute Tipps hast. Und zwar bist du ja auch Gründungsmitglied und im Kernvorstand bei dem deutschen Ableger von Global Women in PR. Die Abkürzung ist GWPR. Manche von unseren Zuhörern kennen das Netzwerk eventuell schon. Ziel des Netzwerkes ist es, dass Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen in der Kommunikation zu verringern und insbesondere einfach mehr Frauen zu Führungspositionen in der Kommunikation zu bewegen. Es wird da auch immer sehr viel davon gesprochen, dass man Role Models braucht. Du bist ein perfektes Role Model. Du hast selbst 3 Kinder und es trotzdem in der Kommunikation in sehr, sehr hohe Positionen geschafft. Hast du vielleicht persönliche Tipps an unsere weiblichen branchenen Kollegen? Das sagt sich ja immer so leicht und natürlich muss jeder für sich irgendwie gucken, okay, was passt zu einem, wie kämpft man sich da durch? Aber so ein bisschen so Hilfestellungen schaden ja immer nicht, dass man das nochmal als Inspiration mitnimmt. Hast du da etwas, was du ja so frei raus mitteilen könntest?
Ja, also ich glaube, im Rückblick vor allen Dingen ist mir eine Sache wichtig, wo ich denke, ja, das war gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe mir immer überlegt, was möchte ich, Sabia Schwarzer, wie möchte ich leben? Was ist mir persönlich wichtig, unabhängig davon, was andere von mir erwarten? Ob es eine Gesellschaft ist, ob es meine Eltern sind, ob es mein Chef ist, wie möchte ich eigentlich leben? Was ist mein Idealzustand? Möchte ich Kinder haben, ja oder nein? Wie stark möchte ich in die Erziehung der Kinder involviert sein? Was brauche ich eigentlich, um ein ausgeglichener, zufriedener Mensch zu sein, der einen guten Beitrag leisten kann in dieser Gesellschaft? Und ich glaube, das hat mich immer wieder an Weggabelungen geführt, wo ich bei dem Thema Familie zum Beispiel kompromisslos geblieben bin. Als wir von Singapur nach Washington gezogen sind, das haben wir getan, weil wir die Green Cards in der Lotterie gewonnen haben, als Studenten und irgendwann mussten wir rüber, hatten wir beide keinen Job. Also ich bin da nicht irgendwie mit einer Jobgarantie von der Allianz hingegangen, das kam erst später. Aber mir war klar, ich hatte da schon den Leon, unseren ersten Sohn, der war in Singapur geboren. Mir war klar, ich wollte in dem Maß nicht mehr so arbeiten und so reisen, wie ich das bis dahin getan hatte. Wollte ich einfach nicht. Es gibt Frauen, denen ist das vielleicht nicht so wichtig wie mir. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte so nicht arbeiten, wenn ich Kinder habe. Ich möchte auch auf jeden Fall Mama sein. Im Rückblick bin ich total froh, dass ich nicht 100% Mama war, weil ich bin eine sehr starke Helikoptermutter. Dieses asiatische Tiger-Mom-Syndrom. Es wäre furchtbar für meine Kinder, wenn ich 100% zu Hause gewesen wäre. Das habe ich aber nicht immer so gesehen. Es hat sich nicht ergeben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wer bin ich? Was will ich vom Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Das wirklich auch aufzuschreiben. Ich bin ein Riesenfan von Tagebuchschreiben. Ich sage das immer wieder. Seit über 30 Jahren schreibe ich jeden Morgen ein Tagebuch. Bei mir hat das auch noch mit, ich bin gläubig, hat es auch noch mit Gebet und Bibellesen zu tun. Aber ich schreibe einfach meine Gedanken auf, damit sie klar sind. Und damit ich mir jeden Morgen sagen kann, das bist du. Das ist dir wichtig und deswegen ist egal, was links oder rechts passiert, das bin ich. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige und zentrale Frage. Das andere, was ich glaube, ich im Nachhinein auch sagen würde, ist, geht unbedingt raus. Geht in ein anderes Land, in eine andere Stadt. Die Hürde muss gar nicht so hoch sein, dass man sagt, ich muss jetzt in ein exotisches Land gehen. Aber allein schon eine Veränderung von München nach Darmstadt für mich kann die Augen öffnen, man entdeckt neue Dinge und ich glaube, fördert auch so ein bisschen das Neugier gehen und challenged einen in großen und in kleinen Dingen. Also unbedingt rausgehen und sich verändern. Das ist wichtig, weil keiner würde sich von uns selber verändern wollen. Aber wenn man sich woanders hin verpflanzt, ist man einfach gezwungen, sich mit den neuen Umständen auseinanderzusetzen. Und das dritte, ganz, ganz zentrale ist, sich einen Partner suchen, der einen unterstützt in dem, was man sich erträumt für sein Leben, ob es mit Karriere und Beruf zu tun hat, mit Familie zu tun hat. Ich glaube, der Partner ist zentral, denn wenn man dort nicht einen Austausch hat und auch immer wieder ein Verständnis, wie man einander hilft und unterstützt, dann ist es eher ein Drag und hält einen zurück, als dass es einen unterstützt und weiterbringt. Und ich glaube, auch da muss man sehr genau drüber nachdenken. Wieder zurück zur ersten Frage, was will ich eigentlich vom Leben und wie möchte ich meinen Beitrag leisten?
Liebe Sabia, ich mache jetzt mal einen Schnitt rüber zu, noch nicht ganz zur Kommunikation, aber doch schon so ein bisschen. Wenn du mal zurückschaust auf die letzten 2 Jahre, die ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen abgelutscht, Ausnahmezustand für uns alle waren. Ja, wir haben Covid fast 2 Jahre jetzt hinter uns und sind auch, glaube ich, noch nicht durch, oder es zeichnet sich ab, dass wir weiter mit der Pandemie leben werden. Und ich kann mich erinnern, dass wir schon relativ am Anfang, das war so irgendwann Mitte 2020, wo ich das wahrgenommen habe, von diesem New Normal gesprochen haben. Und ja, ich finde, das ist ein sehr weit gefasster Begriff. Aber wenn wir es jetzt mal auf die Unternehmen übertragen, verbinden wir damit ja so Dinge wie neue Arbeitswelten, mobiles Arbeiten, virtuelles Zusammenarbeiten. Und ich glaube, viele Unternehmen sind ja da auch noch mittendrin in diesem Prozess zu definieren, was ist jetzt eigentlich für uns aktuell und auch vielleicht mittelfristig das neue, normale Arbeiten, miteinander arbeiten. Und wie siehst du das denn für dich persönlich, das New Normal? Hat sich für dich da auch was verschoben oder vielleicht gar nicht so sehr?
Ich glaube, das New Normal in der Arbeitswelt hat wahrscheinlich schon vor Corona angefangen. Also zum Beispiel bei mir war das Thema Homeoffice gar kein Riesenthema. Das war klar, dass Homeoffice mit den guten neuen Tools, die wir alle zur Verfügung haben, möglich ist. Es war keine Notwendigkeit, aber es war eine Flexibilität, die zumindest in der Allianz auch angeboten wurde und bei mir in der Abteilung ganz stark auch gelebt wurde. Also das Thema New Normal, glaube ich, oder wie verändert sich unsere Arbeitswelt, hat sicher schon vor Corona begonnen. Was sich bei mir verstärkt hat, was schon vor Corona so im Raum stand, war die Frage, wie schaffe ich mir in der Zukunft Freiräume, um zu lernen? Denn die Welt mit allen Tools bewegt sich so schnell voran, dass wenn ich mir nicht Zeit nehme zu lernen und zu schauen, was gibt's eigentlich draußen gerade Neues, falle ich zurück, mehr denn je zuvor. Also in dieser Welt der Digitalisierung ist das Thema, wie schaffe ich mir Freiräume zu lernen und auch nachzudenken darüber, wie, also einfach Pausen zu haben, um nachzudenken. Also diese zwei Themen, Lernen und Pausen, um über Dinge nachzudenken. Das Zweite, glaube ich, was wichtig bleibt, ist die Begegnung mit Menschen. Also wie kann die trotz all der Hektik, wie kann Meaningful Community Building und Begegnung mit Menschen nach wie vor eine zentrale Rolle auch bei der Arbeit spielen? Und wenn ich dann die Pandemie draufsetze, haben sich diese Fragen nur noch verschärft und die Notwendigkeit, dort eine Antwort drauf zu finden, ist noch wichtiger geworden. Also wie schaffe ich mir Lernfreiräume? Wie schaffe ich mir Zeit zum Nachdenken? Und wenn mein Kalender proppevoll ist mit Zoom-Meetings back-to-back, kann ich gar nicht mehr irgendwas reflektieren. Und das ist nicht gut, wenn man über eine neue Strategie zum Beispiel nachdenkt oder auch über Veränderungsprozesse nachdenkt. Und das Dritte ist dieser menschliche Zusammenhalt. Also wie schaffe ich es nach wie vor im Privaten, aber auch im Geschäftlichen, die Verbindung zu dem Team, den Peers, den Chefs so zu halten, dass man sich auch als Menschen begegnen kann und nicht nur über einen Bildschirm oder über E-Mail oder in Calls. Und ich glaube, das ist das. Und da habe ich keine Antwort. Ich glaube, da muss jeder für sich auch entscheiden ein bisschen. Aber ich glaube, die drei Elemente sind wichtig. Das Lernen, das Nachdenken und die menschliche Begegnung. Und ich glaube, die ist wichtiger denn je zuvor.
Wir hatten es ja gerade schon, dass die Pandemie einfach extrem viel verändert hat, nicht nur uns alle in einen Ausnahmezustand gebracht hat. Ausnahmezustand klingt ja auch immer so, dass das geht vorüber. Die Pandemie hat aber einfach viel mehr bewegt. Sie hat viele Themen einfach beschleunigt, gerade im Punkt Digitalisierung, flexibles Arbeiten, mobiles Arbeiten, Homeoffice und solche Themen. Sie hat aber auch Geschäftsmodelle mehr oder weniger vernichtet, hat aber dadurch auch ganz neue Themen auf die Agenda gebracht. Viel geht halt darum, dass man sich verändert und bewegt und sich auf die Situation anpasst. Und das übt natürlich in Unternehmen einen enormen Druck aus, führt aber auch dazu, dass man sich einfach bewegen muss und deshalb sozusagen in den Unternehmen einfach Change-Prozesse ausgelöst werden, was in kleiner bis zu extrem großer Form durch die Pandemie eigentlich in jedem Unternehmen der Fall war. Klar, es gab schon vorher viele Unternehmen, die sich in irgendeiner Form in Change-Prozessen befunden haben, aber gefühlt hat Corona das einfach jedem Unternehmen irgendwie aufgezwungen, dass man sich verändern muss. Change-Prozesse, da ist insbesondere die Kommunikation, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Man kann da einiges richtig machen, man kann aber auch ganz schnell ganz viel falsch machen. Was sind deine persönlichen Erfahrungen aus Change-Prozessen? Kannst du vielleicht so die größten Fehler für dich benennen, was du in deiner beruflichen Karriere bisher so miterlebt hast? Sei es, ich will gar nicht sagen, nur im eigenen Unternehmen, in unserer Branche bekommt man ja einfach extrem viel mit, weil Change-Communication einfach auch ein Fachgebiet ist, mit dem wir uns als Spezialisten auseinandersetzen müssen. Also was sind da so deine persönlichen Erfahrungen? Woran scheitern Change-Prozesse vielleicht auch oft?
Ich meine, das ist wahrscheinlich ein abendfüllendes Thema. Ich denke immer, wenn ich das Thema Change-Prozess oder Change höre, ist die erste Emotion, die damit verbunden ist, also irgendwie so ein, oh mein Gott, das wird echt, oh nein, jetzt müssen wir das wieder alles on top of everything, also alles, was jetzt schon läuft. Das ist doch ein Change-Prozess und es klingt alles so mühsam. Also das Erste, glaube ich, was ich immer denke, ich wünsche mir mit einem Change-Prozess, den ich vielleicht sogar anders nennen würde, ich weiß noch nicht wie, müsste Begeisterung verbunden sein. Denn nur wenn man sich freut auf etwas, kann man ja anpacken und Dinge verändern. Und ich glaube, es gibt sicher kein Rezept dafür, ja, wie man das schaffen kann. Aber ich glaube, die Kommunikation kann dazu beitragen, dass eine Begeisterung entsteht für das, was man anpacken will. Und statt dieses Change-Prozess und dann Charts über Charts und Poster mit überschwänglicher Sprache und dann ist die erlebte Realität doch Tag für Tag irgendwie so ein Drag. Also das ist alles so schwerfällig. Ich glaube, es braucht eine Leichtigkeit und eine Begeisterung für das Thema Veränderung. Und dabei ist natürlich ganz wichtig die Transparenz. Wohin wollen wir uns eigentlich verändern? Von was zu was? Und wozu? Und in jedem Veränderungsprozess muss es im Unternehmen ja einen Business-Zweck geben. Wollen wir mehr verkaufen? Wollen wir zufriedenere Kunden haben? Wollen wir all das gemeinsam? Aber ich glaube, ganz wichtig ist zu definieren, was läuft denn nicht so und wo soll es hin? Und dann ganz wichtig, Quick Wins. Ich muss im Grunde jeden Tag, wenn ich ins Unternehmen komme, erleben können, sehen und schmecken können. Ah, hier verändert sich was. Also wir wissen, wenn es von einer Jahreszeit zur nächsten geht, kommen wir raus und wir merken, oh, ich muss mir eine Jacke anziehen, es wird kühler. Oder oh, es fängt an zu schneien, der Winter kommt. Oder ah, die Vögel zwitschern, es ist Frühling. Woher weiß ich denn, dass diese Veränderung in der Natur stattfindet? Das weiß ich doch nur, weil ich sehe und fühle und schmecke, dass sich draußen was verändert. Und ich glaube, diese anfassbare Veränderung, die dann auch Mut macht, ich muss ja nicht gesagt bekommen, heute musst du dir eine Mütze anziehen. Wir machen einen großen Change-Prozess. Es geht vom Herbst in den Winter. Hol mal deine Wollsocken raus. Nein, das passiert so automatisch. Und ich glaube, dieses Wichtige ist, dass jeder weiß übrigens auch, was wir erwarten können. Ne? Dann ist halt irgendwie die Plätzchenzeit und die Kekszeit und Kerzen werden angemacht. Findet man auch so seine Ecke, die gut ist an dem Winter oder an dem Frühling und Sommer ist ja sowieso, also zumindest für mich ist Sommer mit die beste Zeit im Jahr. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man Quick Wins hat, dass man im Unternehmen Dinge umsetzt, die sofort sichtbar und spürbar sind. Was könnte sowas sein? Dinge, mit denen die Kollegen jeden Tag zu tun haben. Vielleicht ist es Reisekosten Abrechnung, die wahnsinnig umständlich ist, die man leichter machen könnte, ja, wo es irgendwie mehr Eigenverantwortung gibt. Oder vielleicht gibt es sowas wie die Räumlichkeiten, die sich verändern, haben ja auch viele Unternehmen gemacht, mehr Open Space oder dann nochmal eine Veränderung mit Covid. Also ich glaube, diese Quick Wins, dass man jeden Tag erlebt, aha, jetzt verändert sich was und so ein bisschen automatisch mitgehen kann, ohne eine Liste von Verhaltensregeln zu bekommen, die ich jetzt einstudieren muss, das wird eh nicht funktionieren. Also es muss irgendwie so ein Umfeld geschaffen werden. Und ich glaube, das hat man gesehen am Beispiel New York in den 80ern, wo das Subway-System eins der gefährlichsten der Welt war und die Menschen nie U-Bahn gefahren sind in New York. Was hat der damalige Bürgermeister beschlossen, was man tun wird? Man wird halt jeden Tag die Subways aufräumen. Es wird sauber sein, da wird kein Graffiti drauf sein. Und wenn es heißt, jeden Abend werden die neu gestrichen, damit die New Yorker erleben, wir haben uns fest vorgenommen, New York wird sich verändern und es fängt mit der U-Bahn an. Und dieses Signal, was gesendet wird mit kleinen Dingen, dieses Signal ist doch sehr stark und es muss ein Signal sein, das wahrnehmbar ist, in Form von Postern und Deklarierungen und Townhalls, sondern wirklich im Alltag spürbar. Und ich glaube, das ist die größte Challenge. Und das Dritte, es braucht eine Community von Mutmachern. Also wenn wir uns jetzt vornehmen würden, wir wollen, oder ich mir vornehmen würde, ich möchte, keine Ahnung, die Isar aufräumen und Müll wegschaffen. Wenn ich es alleine tue, ist es ziemlich einsam. Ich kann mehr Spaß haben an der Sache, wenn ich mich mit anderen zusammentue, die auch was verändern wollen. Ich glaube, diese Community ist der dritte Aspekt, der wichtig ist. Wenn alleine irgendwas verändern oder schaffen, macht so überhaupt keinen Spaß. Und ich glaube, man muss Spaß haben an Veränderungen, sonst funktioniert es nicht. Und zum Spaß gehören andere Menschen.
Und vor allem, glaube ich, was du ja auch schon gesagt hast, ist, oder was du, glaube ich, auch meintest, ist, dass man eben alle schon versucht, mit einzubeziehen. Ne? Also natürlich dieses große, warum machen wir das überhaupt und was bringt uns das und was sind die Konsequenzen oder auch was sind unsere Schritte, das transparent zu kommunizieren und engmaschig und aber eben nicht von oben, sondern so quasi von unten heraus mitzunehmen, mitgestalten zu lassen, die Veränderung. Und da spielt ja auch die Kommunikation echt, glaube ich, die wichtigste Rolle, weil ohne die wird es ja gar nicht funktionieren. Aber ich glaube auch vielleicht noch einen anderen Aspekt, der da mit in dieses Thema Veränderung oder ja reinspielt, ist ja das Thema, sich weiterzuentwickeln, was ja auch zwangsläufig irgendwie mit Verändern zu tun hat. Und da wollten Janine und ich auch nochmal zwei Punkte mit dir besprechen. Einmal so die Weiterentwicklung des Teams, der einzelnen Kolleginnen und Kollegen, aber auch natürlich von dir oder von jemanden wie dir, die eine Führungskraft ist. Vielleicht bei dem ersten angesetzt, was würdest du denn vielleicht für Tipps geben können oder was waren deine Erfahrungen so aus den gerade letzten 2 Jahren, wo es, glaube ich, viele erschwerende Aspekte gab, um Weiterentwicklung zu fördern, weil ja vieles an Präsenz weggefallen ist, so ein persönlicher Austausch gar nicht mehr stattfinden konnte und ja, so ein Wissenstransfer innerhalb des Teams dadurch vielleicht manchmal auf nur virtueller Ebene nicht so fruchtbar war, wie vielleicht, wenn es persönlich gewesen wäre. Kannst du uns da vielleicht oder unseren Hörerinnen und Hörern Tipps geben, was es für konkrete Maßnahmen gäbe, wie man sein Team weiterentwickeln kann?
Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage, hängt auch vom Team ab. Aber was ich gemacht habe, ist, als wir als Team besprochen haben, wie wollen wir uns aufstellen in dieser Zeit der Pandemie. Eine Sache, die ich vorgegeben habe, sehr zum Verdruss einiger, ich habe gesagt, freitags 2 Stunden sollte sich jeder Zeit nehmen zu lernen. Also eigentlich 2 Stunden in der Woche, egal wann. Aber bitte nehmt euch Zeit. Und ich meine, das war, stellt euch vor, 2 Stunden von 40 Stunden Arbeitswoche und mehr. Das war schon ein Riesen-Challenge. Da haben sich ganz viele beschwert und gesagt, das funktioniert nicht und wir haben so viel zu tun und so weiter und so fort. Und ich habe immer gesagt, aber es ist wichtig, dass ihr euch fortbildet und auch letztendlich in euren Teams das, was ihr gelernt habt, austauscht. Das ist wahnsinnig schwer durchzusetzen, weil es ist immer einfacher, schnell eine E-Mail zu beantworten und seine To-Do-Liste abzuarbeiten. Man kann irgendwie nie in Frieden vor einem Training sitzen oder einem TED-Talk und Dinge aufschreiben und reflektieren. Also dieser Hang zu, ich glaube, das ist auch wirklich sehr stark durch das Smartphone gekommen, Dinge sofort, also wenn irgendwas aufpoppt, das sofort zu erledigen zu wollen und das ist einem so im Nacken sitzt, das ist in der Corona-Zeit ja schlimmer geworden. Und ich glaube, dagegen zu halten mit dem, lass uns wirklich in Kalenderzeit festhalten. Also ich habe es bei mir immer geblockt, wo ich lerne und die Kurse, die angeboten werden vom Unternehmen oder auch ganz unabhängige Sachen, lass uns das machen. Und ich kann sagen, in meinem Team bei der Allianz war das so, dass die Kollegen wahnsinnig viel Fortbildung gemacht haben in der Zeit. Ja, also auch Kurse belegt haben, die durch sämtliche Tools auch verfügbar waren. Von Yale, von renommierten Unis und die Zeit doch genutzt haben. Aber ich musste doch nachhaltig immer wieder betonen, dass es mir wichtig ist, dass es auch stattfindet, ja. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Also, mir tut's leid für alle Praktikanten, die manchmal einsam in den Büros sitzen und ja auch nichts lernen oder viel weniger lernen, als sie lernen würden, wenn das ganze Team jetzt vor Ort wäre oder zumindest ein substanzieller Teil des Teams vor Ort wäre. Und das fehlt. Und ich glaube, man muss einen neuen Rhythmus finden zwischen, wie trifft man sich und wo trifft man sich und was für Art von Communities bildet man, um sich auszutauschen. Und vielleicht sind das einfach geografische Communities, weil ich meine, in Zukunft sagt man einfach, wer wohnt in Schwabing und arbeitet auch für Merck oder wer wohnt auch in München oder Umgebung und arbeitet auch für Merck. Oder man sagt, wer ist in Darmstadt und arbeitet für Merck gerade? Oder dass man sich eben vernetzt. Ich glaube, die Idee von Vernetzung über Abteilungen hinweg, vielleicht eher geografisch, ist eine Bereicherung, weil man eben so auch Kollegen kennenlernt, die man nicht kennenlernen würde, mit denen man draußen spazieren gehen kann, wenn alles andere nicht möglich ist oder sich schnell mal auf einen Kaffee treffen. Also ich glaube, man muss da neu denken, aber dieser Aspekt ist wichtig.
Und was bedeutet das für dich als Führungskraft? Es wird ja auch viel über das Thema New Leadership gesprochen. Führen aus der Ferne nimmt ja einfach auch viel mehr zu, gerade weil diese Begegnungen halt nicht mehr tagtäglich 5 Tage die Woche gegeben sind. In diesem Zusammenhang gibt es auch so einen Begriff, falls du ihn schon gehört hast, Vulnerable Leadership, also wo es darum geht, dass man auch als Führungskraft seine eigenen Schwächen teilt, um damit so Vertrauen und auch Wir-Gefühl zu schaffen. Ja, wie stehst du zu diesen beiden Themen? Also einmal Modern Leadership Leadership und vielleicht auch zu dieser speziellen Art, in dem man auch mal Fehler vorlebt?
Ich glaube, wichtig bei Leadership ist Authentic Leadership. Also jemand, der eher ein reservierter Mensch ist, bestes Beispiel vielleicht Angela Merkel, unsere Ex-Kanzlerin, also wenn sie jetzt auf der Bühne gestanden hätte und geweint hätte und ihre Schwächen groß mitgeteilt, das wäre nicht authentisch gewesen. Ich glaube, ganz wichtig ist, authentisch zu sein. Es gehört, und dann sich erklären stärker und sich als Person stärker zeigen, egal was das ist, ob es eine reservierte Persönlichkeit ist, eine sehr outgoing, eine wie auch immer. Ich glaube, das ist wichtiger als das Thema Vulnerabilität, weil nicht jeder ist vulnerable oder muss es sein, um authentisch zu sein. Ich glaube schon, dass die Leader nicht eine Idealrolle vorspielen können auf Dauer und auch sollten. Ich glaube, das wäre kein gutes Role Model. Aber was Leadership angeht, glaube ich, ist Authentizität das wichtigste Element. Und was bedeutet für mich, von der Ferne oder remote zu führen, trotzdem eng an den Menschen dran zu sein. Also trotzdem Begegnungen zu suchen. Ich habe letztes Jahr Walking Meetings gemacht, ganz viel. Trotzdem die Kollegen getroffen, habe viele One-on-Ones gehabt. Und ich glaube, es ist wichtig, da dran zu bleiben und zu verstehen, was bewegt die Kollegen gerade, wo gibt's Themen, wo gibt's Möglichkeiten. Also das ist schon wichtig und da muss auch Zeit investiert werden, glaube ich. Und das andere Thema war, was war das andere Thema? Ach, Vulnerability. Also bei mir ist es so, ich bringe mich ganz zur Arbeit mit allem, was mich beschäftigt. Und wenn es irgendwas gibt, was mich bedrückt, was vielleicht zu Hause passiert ist, dann teile ich das oft auch, nicht in allem Detail, aber sag das kurz. Also ich bin heute nicht gut drauf, weil XY, bitte hab ein bisschen mehr Geduld mit mir oder so. Also das bin aber ich, das würde ich jetzt nicht von jedem erwarten. Und ich fühle mich wohl damit, weil ich glaube, dass das auch anderen die Erlaubnis gibt, selber, wenn es ihnen mal nicht so gut geht, zu sagen, heute geht's mir nicht so gut, weil meine Tochter hat Fieber oder ich mache mir gerade Sorgen um die Berufssituation meines Mannes oder wie auch immer. Ich glaube, das ist gut, weil dann versteht man den Kontext. Und gerade in einer virtuellen Welt ist es wichtig, ich glaube, ein bisschen was davon zu teilen. Dann können die anderen einschätzen, wo man emotional steht und die Dinge vielleicht nicht persönlich nehmen, wenn man kurz angebunden ist oder vielleicht ein bisschen abwesend wirkt oder wie.
Ja, definitiv. Ich glaube, dass das jetzt inzwischen, zumindest so in unserer Blase, in der wir leben, Janina kann das vielleicht bestätigen, schon auch dazu gehört und normal ist, glaube ich, dass Führungskräfte sich durchaus auch einfach, ja, ich finde es auch authentischer, ne?
Ja, aber es muss halt genau, wie Sabia gesagt hat, auch zur Person passen. Jemand, der sonst total abgelackt ist und dann auf einmal so aus dem Off irgendwie Gefühle zeigt oder persönliche Dinge preisgibt, dann geht das natürlich voll nach hinten los. Wenn man eine gute Beziehung irgendwie zu seinem Team hat und sowieso recht offen ist und dann solche Informationen gibt, dann passt das und dann können die Leute einen besser einschätzen. Aber es ist halt auch wieder etwas, was man einfach nicht jedem umstülpen kann, sondern was jeder für sich entscheiden muss und was einfach zur gesamten Führungsstrategie dann passen muss.
Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, aber für Leadership, für jemanden, der in einer Führungsposition ist, es ist schon, man muss schon lernen, sich selber zurückzunehmen und ein Stück weit auch seine Gefühle, es klingt jetzt counterintuitive, im Griff zu haben. Ne? Aber wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie meine Burdens, also das, was mich belastet, vor dem Team auspacke, das wäre sehr unangemessen und angebracht. Ich bin eigentlich jemand, der den Menschen, für die ich verantwortlich bin, im Beruf auch Mut machen sollte und ihnen Perspektiven aufmachen, ihnen Freiräume schaffen. Das ist zumindest das, wo ich dran denke, wenn ich morgens in die Arbeit kommen, in Anführungsstrichen. Und da muss ich auch lernen, mich selber und das, was mich beschäftigt, zwar vielleicht auszusprechen, aber zurückzustellen. Weil hier geht's dann nicht in erster Linie um mich und meine Belange. Also ich könnte mir jetzt, was ich ganz furchtbar fände, ist, wenn ich jetzt einen Chef hätte, der jetzt jeden Tag damit anfängt, was jetzt seine Probleme sind, um so vulnerable zu sein, dann würde ich auch denken, wo bin ich denn irgendwie hier gelandet? Also darum geht's nicht. Aber es geht darum, einen Raum zu schaffen, wo sich Menschen, egal wie sie emotional gestrickt sind, wohlfühlen und ihr Bestes bringen können. Aber als Leadership, gerade auch in dieser Corona-Lage, glaube ich, ist meine Aufgabe auch ein bisschen Zuversicht, Mut, Leichtigkeit reinzubringen, ohne die Dinge schön zu reden, die vielleicht manchmal nicht schön sind, auch im Privatleben. Das zu acknowledgen, wie man so schön auf Englisch sagt, und dann zu sagen, pack mal's an, gehen wir zusammen voran oder ne, den anderen, jeder hat so sein Päckchen, sagt man ja im Deutschen. Das ist auch so, das zu wissen, aber nicht dort zu verharren. Ich glaube, das wäre falsch, das zieht einen dann auch runter. Und dazu gibt's auch es gibt eigentlich keinen Grund. Es gibt immer genügend Grund, auch dankbar zu sein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Richtung, die in der Führungsriege wichtig ist, dass man die gute Perspektive auf das, was gut und schön ist, nicht verliert.
Ja, aber eben die Sachebene dann doch ab und zu verlässt. Und das ist ja eigentlich die emotionale Ebene, die du ansprichst. Ja. Gehört einfach dazu. Was mir jetzt total hängen geblieben ist in dem letzten, was du erzählt hast, ist dieses draußen spazieren gehen. Ich glaube, das wird ein Vorsatz für mein nächstes Jahr. Nicht draußen spazieren gehen, das mache ich sowieso schon, aber draußen mit Kollegen spazieren gehen und draußen Ideen zu entwickeln, weil ich glaube, so allein dieses keine Decke am Kopf zu haben, also ich wohne ja hier auch noch in der Natur, also vielleicht sogar auch die Natur noch um mich rum zu haben, gibt nochmal eine ganz andere Inspiration. Deswegen abschließend eine ganz persönliche Frage an dich. Du hast ja jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen zwischen Allianz und Merck Zeit gehabt, ein bisschen zu verreisen, hast auch ein bisschen durchgeatmet, wie wir uns vorstellen können. Und vielleicht hast du auch, klingt jetzt so abgedroschen, was überlegt dir, was du in diesem Jahr dir vornimmst? Also eine Art Vorsatz, den du uns mitteilen möchtest und der vielleicht auch so als Inspiration für den oder die andere sein könnte.
Das ist für mich was ganz, ganz Praktisches. Ich koche wahnsinnig gern und backe auch sehr gerne. Und hatte eigentlich in den letzten 6 Jahren nicht so viel Gelegenheit dazu. Und mein Mann und ich haben ein bisschen die Rollen getauscht, als wir aus Amerika hier hinzogen. Und mein Mann hat angefangen zu kochen. Es hat am Anfang gar nicht gut geklappt und die 3 Kinder saßen mit langen Gesichtern um den Tisch. Aber er ist wirklich ein Virtuose mittlerweile im Kochen von sämtlichen Gerichten, was mir mit meiner leicht competitive nature, wo ich dachte, das gibt's auch gar nicht, das muss ich aber auch mal kochen. Und interessanterweise war mein Kochen gar nicht mehr so gut. Ich habe nämlich die Übung verloren. Und in der Zeit, die ich jetzt feierte, habe ich mich wieder reingestürzt in, ich bin ein hypergesunder Kocher. Ne? Also ich bin, ich belasse es mal dabei, meine Kinder könnten da ein Lied von singen. Aber ich habe gedacht, so, ich stürze mich jetzt wieder da rein. Und mir war auch ganz wichtig, dass ich in Darmstadt, ich habe da ja eine kleine Wohnung, bis wir als Familie irgendwann komplett dahin ziehen werden. Aber ich habe in Darmstadt, war mir wichtig, eine Wohnung zu haben mit einer offenen Küche und Platz, um Menschen einzuladen. Und was ich mir vornehme, ist, dass ich regelmäßig koche und auch Kollegen zu mir zum Essen einlade. Weil ich glaube, dass hilft mir, dass mein Hobby weiter zu, ja, mich da zu betätigen, und zweitens hilft es, Menschen zusammenzubringen. Und ich liebe es einfach, Menschen zum Essen zu haben. Wir haben als Familie vor Corona mindestens 3 Abende in der Woche gehabt, wo wir Besuch hatten zum Essen. Also wir sind große Familie mit einer offenen Haustür. Und das möchte ich, so wie es Corona zulässt, eigentlich weitermachen. Und das bringt mich zurück zum Anfang unseres Gesprächs. We are friends first and then we do business. Ich glaube, dieser We are friends first Aspekt, den will ich mir mehr vornehmen, die Menschen ganzheitlich kennenzulernen in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft, und das vielleicht durch Einladung zum Essen.
Das ist ein toller Abschluss. Sabia, vielen, vielen Dank für deine vielen Einblicke, auch deine sehr persönlichen Einblicke. Ich glaube, du hast auch viel Inspiration, viele Tipps jetzt in der letzten Dreiviertelstunde mitgegeben, was vielleicht gerade für den Jahresstart, für den einen oder anderen Zuhörer ein ganz guter Startschuss ist. Wir wünschen dir auf jeden Fall in deinen ersten Wochen gutes Ankommen bei Merck und freuen uns, wenn wir uns dann in 2022 auch hoffentlich wieder einmal persönlich sehen. Vielen Dank.
Dankeschön, danke für das Gespräch. Euch auch einen guten Start ins Jahr.
Danke.
Danke sehr.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.